Herzlich willkommen beim Podcast Macher und Denker. Heute bei uns zu Gast sind Elham Manea, Professorin für Politikwissenschaft an der Uni Zürich, und Josef Wiederkehr, Unternehmer und Politiker der Mittepartei. Sie sprechen über die Vorzüge der Schweiz, den Nahostkonflikt und die Zukunft des Islams. Die Fragen stellen Lukas Leutzinger und ich, Ronny Grob.
Elham, du bist jemenitisch, ägyptischer Herkunft und Schweizer Bürgerin. In deinem neuen Buch bezeichnest du dich als Mischsalat. Was meinst du damit?
Ja, das stimmt. Ich habe nicht erwartet, dass du das gelesen hast, aber doch, ich bin ein gemischter Salat. Ist das, du hast das gesagt. Ich bin in Ägypten geboren, ich habe ägyptische Seite von mir. Ich komme aus dem Jemen, mein Vater kommt aus dem Jemen. Wir sind in verschiedenen Ländern, ich und mein Bruder, in verschiedenen Ländern aufgewachsen, wegen dem Beruf von meinem Vater. Und dann Er war Diplomat. Und dann waren wir dann kam ich hier nach einem Aufenthalt in Washington, D.C., kam ich hierher, wegen einem Mann, wie immer. Und ich bin auch Schweizerin und ich bin seit 29 Jahren in Bern, Bernerin. Also, es ist ein sehr bunter, gemischter Salat. And it tastes good, by the way.
Und wie hat sich dein Blick auf die Schweiz seit deiner Ankunft vor 29 Jahren verändert?
Ja, ich bin bis jetzt sehr zufrieden, um ehrlich zu sagen. Am Anfang muss man sich finden, oder? Am Anfang, ich konnte die Sprache nicht. Ich musste auch arbeiten, wollte ich auch weiter studieren. Das heißt, ich habe auch meine Doktorarbeit und meine Habilitation hier promoviert und dann habilitiert. Aber gleichzeitig, ich war nie in einem Ort so lange, oder? Meine Wurzeln waren immer mit mir wie ein Baum. Ich habe einfach meine Wurzeln mir immer auf meinem Rücken genommen und dann wieder in einem neuen Ort. Und dieses Mal habe ich meine Wurzel hier getan, gepflanzt, und ich blieb. Und es ist ein schönes Gefühl. Und die Schweiz ist ein Land, die man einfach lieben kann. Ich sage das, weil ich in verschiedenen anderen Ländern gelebt habe. Ich liebe Jemen, ich liebe Ägypten, die sind auch mein Wurzel. Ich bin auch stolz Araber. Aber gleichzeitig weiß ich auch, was es heißt, in einer Demokratie zu leben. In einem Ort, wo man auch bestimmte Rechte haben. Man merkt nicht, dass sie Privilegien sind. Die sind Rechte, aber man merkt nicht, was das heißt, in einem anderen Kontext zu leben. Und das habe ich erlebt. Also, ich liebe die Schweiz. What should I say?
Josef, wie hat sich die Entwicklung der Schweiz in deiner Lebensspanne verändert? Wie nimmst du die Schweiz wahr? Endlich begeistert?
Es ist vielleicht wie Elham das ein bisschen sagt, oder wenn man hier aufwächst, ist man sich sehr häufig gar nicht bewusst, welche Privilegien wir haben. Ich hatte das große Glück, dass mein Vater war sehr reisebegeistert, und schon als relativ kleines Kind sind wir häufig an exotische Orte gereist, häufig auf eigene Faust. Also wir waren in Haiti, in Madagaskar. Okay. Und dort wird einem dann schon sehr schnell bewusst, dass das Leben bei uns überhaupt nicht so selbstverständlich ist. Und eigentlich, wenn man sich bewusst ist, also wie ein kleiner Teil wir der Welt sind, oder? Also einen kleinen Prozent- oder Promillebereich reden wir von echter Mitbestimmung, von Rechtssicherheit. Vom großen Teil der Welt ist es überhaupt nicht so. Und
in der Schweiz bist du denn?
Schätzen wir es viel zu wenig. Ja.
Wo in der Schweiz bist du denn aufgewachsen, und hat sich die Schweiz deiner Kindheit irgendwie verändert seither?
Ja, also ich bin eigentlich im Limmatal aufgewachsen, habe fast 50 Jahre dort gelebt, habe dann zwar auch in Zürich studiert, aber sonst habe ich mich nicht so groß bewegt, außer jetzt vor 4 Jahren sind wir in den Kanton Zug gezügelt. Und da merkt man schon noch mal ein bisschen, also wir sind in einer sehr ländlichen Gemeinde, das ist ein wenig anders, persönlicher Kontakt, die Leute sind engagierter, es ist persönlicher. den Unterschied spüre ich schon sehr. In der Stadt Zürich ist es schon viel hektischer und bewegter als eben auf dem Land. Und ich glaube, unsere ganze Familie schätzt das Landleben jetzt sehr. Ja. Ja.
Du hast deine Maurerlehre gemacht und danach studiert.
Ja, also ich komme aus einer Baumeisterfamilie. Also ich darf in der vierten Generation eine mittelgroße Bauunternehmung leiten. Während der Schulzeit war schon eigentlich immer mein großes Ziel, wahrscheinlich der Ehrgeiz, das Gymnasium zu machen. Ich habe dann auch die Aufnahmeprüfung für die Klosterschule Diesentis bestanden. Mhm. Bin da in die Bündner Berge und nach 3 Monaten mit Heimweh zurückgekommen. Mhm. Ja.
Okay.
Und das hat mich dann bewogen, die Sekundarschule zu machen. Und eigentlich am Anfang mit dem Ziel, ja, wieder ans Gymnasium. Aber nach 2, 3 Jahren, ich hatte so genug von der Theorie, dass ich gefunden habe, jetzt will ich mal richtig arbeiten. Ja. Und ich bin natürlich als Kind schon immer auf den Baustellen gewesen. Deshalb habe ich mich dann entschlossen, die Maurerlehre zu absolvieren und gleichzeitig Berufsmittelschule. Ich muss sagen, einer der besten Entscheide in meinem Leben, obwohl er vielleicht ein bisschen zufällig entstanden ist. Ja. Weil es hilft mir jetzt im Berufsleben extrem viel, dass ich halt eben weiß, was meine Mitarbeiter ja, auf den Baustellen machen. Und es macht einem auch viel, viel mehr Freude, wenn man eigentlich weiß, was wir herstellen jeden Tag und was meine Mitarbeiter jeden Tag leisten. Ja. Aber nachher hat es mich dann schon wieder hingezogen zur Theorie und deshalb habe ich dann die Matura bei der Akad nachgeholt und eigentlich auch ein bisschen zufällig an der Uni Zürich Wirtschaft studiert und auch promoviert. Ja.
Kannst du vielleicht ein bisschen über die Firma reden? Was macht die? Wie viele Mitarbeiter?
Also wir sind eben eine mittelgroße Bauunternehmung. Gestartet hat eigentlich mal mein Urgroßvater. Er ist allerdings dann sehr jung gestorben, weil er lungenkrank war, was dazu mal ja, sehr verbreitet war. Da musste meine Urgroßmutter die Firma übernehmen. Sie hatte den Übernamen Baumeister im Rock und ich glaube, sie hatte wirklich einen harten Stand dazu mal. Und was auch noch sehr speziell ist, also wir sind eine katholische Familie, das spielt ja heute eigentlich gar keine Rolle mehr. Der Kanton Zürich aber protestantisch, Dietikon war so halb-halb. Und also zu diesen Zeiten, das war strikt geregelt, eine katholische Familie hat keiner reformierten Familie einen Auftrag gegeben und umgekehrt. Oh. Ich meine, das können wir uns heute auch nicht mehr so richtig vorstellen, oder? Mhm. Dass das mal so war. Mein Großvater hat dann das weitergeführt, mein Vater hat vergrößert. Und aktuell sind wir rund 70 Mitarbeiter. Wir haben aber im Verlauf der letzten Jahrzehnte auch noch 3 Unternehmungen im Gerüstbau dazugekauft. Was dann auch mal dazu geführt hat, dass ich mich überreden ließ, das Präsidium der Schweizer Gerüstbauer zu übernehmen, was ich 9 Jahre gemacht habe. Und wir haben auch noch eigene Grundstücke, die ich jetzt im Moment probiere zu entwickeln, dass wir Wohnungen bauen können. Ich war ja viele Jahre auch politisch aktiv und habe mir immer gesagt, dass er mit den eigenen Bauten kann jetzt ein bisschen warten, bis ich dann mehr Zeit habe, wenn ich weniger Politik mache. Und jetzt bin ich ein bisschen ernüchtert, weil ich sehe, wie unglaublich viele Steine da im Weg liegen, bis man ein baubereites Projekt zustande bringt. Ja.
War es denn für dich immer klar, dass du die Führung des Familienunternehmens übernehmen würdest?
Ja, das ist noch schwierig zu sagen. Auf einer Seite irgendwie ja, eben ich bin als Kind sehr häufig auf den Baustellen gewesen, Mittwochnachmittag, in den Ferien. Dann ja, plötzlich eben das Wirtschaftsstudium. Ich durfte dann da auch als Assistent bei der ECOFIN arbeiten. Ganz frisch war an der Uni Zürich die Vertiefung Finanzmarkttheorie. Und ich habe noch gern so Mathematik und logisches Denken. Das hat mich unglaublich gereizt. Und ich war dann so ein bisschen auf der Kippe. Und bin aber auch während den Semesterferien häufig auf den Baustellen gewesen und so Ende Studium habe ich doch gemerkt, ja, irgendwie fließt Baublut in mir und ich bereue den Schritt nicht. Ja, ja.
Dein Vater hat dich vorbereitet, oder?
Ich glaube, er hat das irgendwie clever gesteuert.
Okay. Ja, ja. Das ist gut.
Und ich muss jetzt auch sagen, also wir haben Zwillinge, die sind jetzt 8, werden dann 9. Und es wäre natürlich auch so ein bisschen mein Traum, dass sie dann mal bereit wären, die Unternehmung zu übernehmen. Aber ich bin mir natürlich auch sehr bewusst, dass also sie müssen das wirklich mal wollen und sie müssen die Fähigkeiten haben, weil alles andere bringt nichts. Aber ich probiere ihnen die Bauwelt auch so ein bisschen auf eine angenehme Art und Weise ein bisschen näher zu bringen.
Und der clevere Weg ist, dass sie selber darauf kommen, das
genau,
machen zu wollen.
Das wäre das Beste.
Das wäre das Beste.
Wie war das bei dir, Elham? War die akademische Karriere für dich vorgezeichnet, oder?
Eigentlich, mein Vater wollte, dass ich eher nicht in eine Sozialwissenschaft-Richtung gehe. Aber ich wollte unbedingt in diese Richtung gehen. Und gleichzeitig, mein Ziel war immer zu schreiben, oder? Und dann waren wir, wir waren 3 Jahre in Jemen und dann gingen wir nach Kuwait vor 4 Jahren wegen seiner Arbeit und dort habe ich meine Bachelorarbeit gemacht. Und ich wollte Journalismus dort studieren. Und es war dann ein Problem, weil am gleichen Tag ging ich mit meinem Vater dort und dann haben sie uns gesagt, es gibt dieses Fach nicht. Aus politischen Gründen, oder? Aber es gibt Politischwissenschaft. Und mein Vater hat mich gesagt, mit Politischwissenschaft kannst du auch schreiben. Und ich habe gedacht, okay, ich nahm das. Und am Anfang, ich war enttäuscht, aber mit der Zeit habe ich gedacht, mein Gott, das ist so interessant. Politikwissenschaft, sehr interessant, die Art und Weise, wie man einfach das auch gemacht hat in Kuwait. Und dann mit der Zeit weiter, einfach ging ich zurück in den Jemen, 3 Jahre gearbeitet an der Uni als Assistentin. Es war mir nicht klar, es war klar eher, dass ich weitermache. Mhm. Also für mich, Ausbildung war mein Weg, oder? Das war mein Weg aus, oder? Und ich war immer die Beste. Also ich muss einfach, I'm not trying to say anything. Ich war immer die Beste, okay? Und deswegen gab es immer Stipendium. Und dann gab es dieses Stipendium in den USA, Fulbright Scholarship, habe ich meine Master gemacht. Hier in der Schweiz wollte ich arbeiten, dann habe ich einfach als Journalistin in Swiss Radio International gearbeitet. Mein Journalismus-Traum, oder? Und gleichzeitig meine Doktorarbeit fertig gemacht habe. Ich habe einfach meine Doktorarbeit gemacht wegen meinem Vater, weil er wollte immer, dass ich diesen Titel habe. Aber gleichzeitig, 8 Jahre als Journalistin, habe ich so viel gelernt, wirklich. Aber mit der Zeit kam ein Punkt, wo ich gemerkt habe, ich bin fertig mit meiner Doktorarbeit und ich habe genug von kurzen Berichten. Mhm. Ich will etwas tiefer. Mhm. Und dann habe ich mich entschieden, weil ich war fast deprimiert. Einfach, ich habe mich zurückgetreten und ich habe mich entschieden, einfach, let me see what will open up. Und interessanterweise, ich bin so getreten und es kam eine Offerte von meinem Doktorvater für eine Postdoktorantenposition. Also, und ich bereue diese Entscheidung nicht. Wenn ich dort geblieben hätte, wäre ich wirklich deprimiert geworden. Weil manchmal kann man leben sterbend. Sagt man das so? Mhm. Ja. Wenn man nicht wirklich mit Leidenschaft arbeitet. Und die Art und Weise, wie ich forsche, das ist meine Leidenschaft. Weil ich gehe in Länder, ich spreche mit den Menschen, auch hier während dem Sommer, das ist mit einem Zoom-Gespräch mit Menschen im arabischen Länder. Und dann sammle ich die Daten und dann schreibe ich und dann vermittle ich das. Und das, diese Kombination, die gefällt mir noch.
Jetzt ist Jemen ja nicht ein Land, über das man besonders viel hört. In der Schweiz im Moment ist
nur
das
über
vor
Krieg.
Allem, genau, im ja. Moment vor allem in den Schlagzeilen wegen den Houthi-Rebellen, die ja auch Israel wiederholt angegriffen haben. Kannst du etwas zu den Hintergründen
von Houthi
sagen, ja? Warum sie Israel angreifen?
Also die Houthi als Gruppe, die ist wirklich eine Miliz, die gegründet wurde aus innere Gründe innerhalb von Jemen. Das heißt, als Gruppe und Minderheiten wurden sie ausgeschlossen, diskriminiert worden. Aber mit der Zeit haben sie sich gewandelt und sobald sie an der Macht gekommen sind, wurden sie einfach so eine fundamentalistische, radikale Gruppe. Und, dann, und die kontrollieren wirklich mit einer eisernen Faust. Und viele Leute innerhalb von Jemen, in die Regionen, wo sie einfach regieren, leiden darunter. Jetzt kommt die Frage bezüglich auf Israel. Die Houthi sieht sich als Teil von diesem, wie sagt man, Achse des Widerstands. Sie macht das aufgrund zwei, also wegen zwei Gründe. Das erste ist das ideologisch. Sie glauben wirklich, man muss Israel attackieren. Israel hat kein Recht zu existieren. Es ist ideologisch und auch religiös geprägt. Würde ich auch so einfach so das ausdrücken. Auf der anderen Seite, sie haben ihre Legitimität in die letzte Zeit viel verloren. Und die Menschen, die sie unterstützen, mit der Zeit haben sie gemerkt, sie sind einfach, sie sprechen viel, aber sie, they don't deliver. Also sie regieren nicht. Und gleichzeitig ist es wirklich eine sehr schwierige Situation. Gerade heute war ich mit einer Frau, die dort arbeitet, und aus Sanaa, und die selbst hat gesagt, sie können sich nicht vorstellen, wie die Situation jetzt geworden ist. Mit Mangel von Services, Wasser, Elektrizität, kein Gehälter, die man einfach kriegt, etc. etc. Und deswegen ist die Attacke gegen Israel auch eine Strategie, weil dadurch können sie auch viel, wie sagt man, ihr Image verbessern. Und leider ist diese Aktion ist sehr populär.
Und die Achse des Widerstands, das ist Iran?
Das ist Iran, Hezbollah, Hamas, aber auch es gibt in Irak die schiitische Miliz. Es gibt auch andere Miliz in Syrien. Man vergisst, dass Syrien ist auch Teil von dieser Achse. Und Iran ist sehr geschickt in die Art und Weise, wie sie das macht, weil sie will nicht direkt attackieren. Aber jetzt, alle Akteure scheinen wirklich merken nicht, dass sie wirklich die ganze Region in einen regionalen Krieg ziehen.
Hast du das Gefühl, es gibt eine Chance, dass die Forschung vielleicht auch einen Beitrag leisten kann, wie man in solchen Konflikten oder Regionen wieder mithelfen kann, dass man wieder Frieden in die Region bringt?
Ich versuche das durch meine Forschung zu machen. Also es gibt viele Versuche, selbstverständlich. Ja. Ich will einfach, aber gleichzeitig die Art und Weise, wie ich das mache, in diesem neuen Buch, das Buch ist ein Teil von einem Forschungsprojekt und das ist das erste Buch. Das zweite Buch kommt in 2 oder 3 Jahren. Ich glaube, 3 Jahren wird anyway. Aber es geht eher in die Richtung, die Frage, die ich mich gestellt habe, warum Länder wie Jemen, Syrien und Libyen in Bürgerkrieg gefallen sind nach dem arabischen Aufstände. Und die Art und Weise, wie man in die letzte Zeit, weil es ist die Art und Weise, wie die Akademie einfach forscht, manchmal hat man einfach Linse, bestimmte Paradigmen. Mhm. Und die postmoderne, postkoloniale Moderne fokussieren sich fast durch ein Nadelloch auf die Rolle von Kolonialismus. Ja. Das ist selbstverständlich eine wichtige Vermächtnis. Aber sie sehen nicht zum Beispiel die Osmanische Reichrolle. 400 Jahre und man blendet es aus, als ob es ein Fußnot ist. Und ich habe das in dem jemenitischen Fall ich habe einen theoretischen Ansatz entwickelt und ich habe das im Jemen durchgeführt. Und ich glaube, das kann man auch in die palästinensische, israelische Konflikt, weil es gibt verschiedene Faktoren und es ist nicht nur die kolonialen Mächte, die lokalen Akteure auch. Was haben sie gemacht vor und nach? Die sozialen Strukturen, die religiösen Dogmen und gleichzeitig die Ideologien. Pan-Arabismus, Pan-Islamismus und in dieser Konflikt auch Zionismus. Was haben Sie diese Ideologien verursacht, oder? Oder gemacht? Oder was haben für eine Rolle gespielt? Und das erste Teil von diesem Ansatz ist, dass man die Stadtbildung genauer hinschaut und diese Faktoren, die ich erwähnt habe, einfach durchsehen. Und das Zweite ist die regionalen und internationalen Akteure. Und ich glaube, dadurch kann man auch etwas, wie sagt man, die Nuance. Es ist nie schwarz und weiß. Aber auch dadurch versteht man, warum die Friedenansätze, die wir heute im jemenitischen Kontext zum Beispiel benutzen, nicht zielführend sind. Man will einfach Gewalt enden, aber die Geschichte von dieser Wunde, weil die sind einfach sehr verankerte Wunde, Exclusion, Group Grievances.
Mhm. Weil es ist zum Teil schon extrem frustrierend. Wir hatten jetzt viele Konflikte, da gab es Kriege. Der Konflikt wurde vielleicht militärisch teilweise gelöst, aber die Regionen sind überhaupt nicht zur Ruhe gekommen. Kommen. Von Demokratie, nein. Menschenrechten und so weit, nein. Weit entfernt. Und das ist schon ein bisschen, ja.
Es vielleicht zwei Länder haben einfach diese Möglichkeit, ja. Und das ist Tunesien, vielleicht auch Marokko und Ägypten. Ja. Das sind die Länder, wo man einfach auch merkt, die existieren bevor. Mhm. Alle die anderen Länder sind neue Länder. Ja. Und deswegen vielleicht auch die Mappe.
Die Karte.
Ja. Wir insistieren auf einer Karte. Wenn man die Hintergeschichte kennt, merkt man, warum es das künstlich ist.
Also das heißt, dass vielleicht jetzt mit diesem Konflikt zwischen Iran und Israel, der ein größerer Konflikt ist, vielleicht auch die Grenzen neu gezogen werden. Oder anders gefragt, ist eine Eskalation dieses Konfliktes, der sich aus meiner Sicht im Moment anbahnt, überhaupt noch zu verhindern?
Ich glaube, aber um ehrlich zu sagen, ich glaube, Iran und Israel, die wollen nicht wirklich einen Krieg gegeneinander.
Okay.
Sie wissen die Konsequenzen, oder? Und Iran und Israel sind trotzdem rational. Aber es gibt Kräfte innerhalb von beiden Ländern, die auch pushen. Ja. Netanyahu ist einer in Israel. Mhm. Aus seiner Sicht ist es mit solcher Politik kann er seine auch Überlebensfähigkeit ermöglichen, ja. Sichern. Mhm. Aber auf der anderen Seite in Iran gibt es auch die Revolutionäre Garde. Und die wollen auch Stärke zeigen. Die wollen auch zeigen, wir können auch. Und es ist sehr ideologisch auch geprägt. Und deswegen, es kann wirklich in jeder Richtung. Aber wenn ich auf deine Frage komme, nein, ich glaube nicht. Ich glaube, dass Jemen, Syrien und Libyen und Sudan, es ist all diese Länder, die müssen, wir müssen in einem Punkt kommen, wo wir auch die Frage stellen, ob wir wirklich zusammenleben wollen oder lieber nicht. In Libyen, es gibt drei Regionen, oder? Die waren einfach drei Regionen vorher auch. Das ist bevor das Osmanische Reich, oder? Und die Frage ist, wollen wir zusammen in Frieden leben oder wollen wir wieder die Schweiz zusammenkommen und sagen, wir haben eine Konfrontation. Wirklich, die Schweiz kann wirklich ein gutes Beispiel. Ja. Ich weiß, ihr denkt, ich habe einfach ein sehr positives Image auf der Schweiz. Ja, es gibt gute Seiten von der Schweiz und das ist etwas, das man auch benutzen kann. In jemenitischen Kontext auch. Will man einfach als Sud-Jemen ist vieles Sud-Jemen. Man spricht von Sud-Jemen, aber ich spreche von verschiedenen Sud-Jemens. Will man einfach die in einer Konföderation, will man Nordjemen mit Südjemen in einer Konföderation oder wollen wir in Frieden einfach allein leben? Aber so weiter zu gehen, einfach diese Region hat unglaubliches Potenzial. Ja. Unglaublich. Und wir machen das zum Nichts. Mit der Art und Weise, wie wir einfach, mit der Politik, die man einfach führt.
Ja, ich durfte eben, wie gesagt, verschiedene Länder besuchen. Wir waren jetzt auch gerade in Peru, vor 2 Jahren in Uganda. Und ich bin zum Teil extrem beeindruckt über den Leistungswillen der Bevölkerung. Und trotzdem haben sie einen extrem harten Stand, oder auf einen grünen Zweig zu kommen, weil einfach die Strukturen nicht stimmen. Oder? Es gibt keine Rechtssicherheit, es gibt keine Demokratie oder eine schlechte Demokratie. Und ja, es tut dann eigentlich weh, wenn man spürt, die Bevölkerung möchte, oder? Aber die Strukturen gibt es einfach nicht, dass sie irgendwie ja, eine Demokratie aufbauen können, dass das Miteinandergefühl existiert. In Uganda hat man sehr stark gemerkt, die Bevölkerung ist geprägt vom Bürgerkrieg. Und sie wissen, das wollen sie aktuell jetzt wirklich nicht nochmals erleben und das schweißt sie zusammen. Aber die politische Lage ist wieder extrem brisant.
Die
oder?
Schweiz hatte ja auch mal einen Bürgerkrieg.
Eben, der Sonderbundkrieg. Ja. Warum ist es uns dazu mal gelungen, ja, uns zusammenzuraufen? Und ich glaube, heute darf man sagen, reformiert und katholisch ist eigentlich zu 99% kein Problem mehr. Was war der Prozess, dass uns das gelungen ist, dieses Wir-Gefühl zu entwickeln? Und was könnte man in anderen Ländern anstoßen? Vielleicht eben, dass man auch bewusst sagt, nein, wir passen nicht zusammen. Oder zu sagen, ja, wir passen zusammen und wir entwickeln auch jetzt gemeinsam etwas.
Ja, in der Schweiz ist ja das Bewusstsein auch so, dass man sagt, okay, wir sind verschiedene Kantone und die anderen sind ganz anders wie wir, aber wir bilden trotzdem einen Staat und obwohl wir verschiedene Sprachen und Religionen haben, haben wir trotzdem ein gemeinsames Ziel, die Wohlfahrt etc. Also ich denke schon, dass die Schweiz als Vorbild ein Ziel sein kann, das man verfolgen sollte.
Ja, okay, jetzt ist das ein Witz, weiß es nicht, ob das dazu gehört, aber als ich hierher in der Schweiz kam, ich ging an den Menschen, unsere Nachbarn. Ich bin in Ham, ich bin neu, ich möchte einfach einen Kaffee mit ihnen trinken, man muss, okay? Und dann, mein Mann kam aus Zürich, oder? Und dann, man hat ihn den Zürcher genannt. Und ich, die Jemenitin, oder? Hat man mich wirklich mit der Zeit mit offenen Armen genommen. Aber ich habe mit der Zeit, Thomas hat mir gesagt einmal, als wir haben eine Tochter, 24 Jahre, aber als wir unsere Tochter bekommen haben, hat mir gesagt, jetzt bin ich ein Halb-Berner für sie. Aber man zeigt, dass diese Gefühle, Gehörigkeit, Berner zu sein, Zürcher zu sein, das sind da. Die Identität. Aber gleichzeitig, man hat hier eine Form, ein Formula entwickelt, die wirkt. Weil diese Formula in Belgien wirkt nicht. Ich habe das auch beobachtet, wie in Belgien das, die Situation ist. Es wirkt nicht wirklich. Es funktioniert nicht. Und hier, diese Kompromissfähigkeit, die ist sehr wichtig. Die ist sehr wichtig. Und die fehlt. Ich kenne die stämmische Strukturen und die Art und Weise, wie man einfach innerhalb von Stämmen im jemenitischen Kontext arbeitet. Und ich sehe, dort gibt es Kompromissfähigkeit, damit sie Frieden haben. Mhm. Aber wir sprechen von einem Staat. Wir wollen einfach einen Staat. Und die Frage, wie kann man einfach die beste Praxis, die man hat, auch zu nutzen. Aber im Bürgerkrieg hier, in der Schweiz. Wie man sich verhaltet nach dem Sieg, ist entscheidend.
Genau.
Ohne Revenge, ohne diese Rache. Ja. Es war einfach human, mit Respekt. Und das war wichtig. Ja. Das sehe ich auch nicht an der anderen Seite.
Du hast dich in deiner Forschung ja auch mit dem radikalen Islam im Westen sehr stark befasst. Würdest du sagen, mit deinem Blick von außen, haben wir diese Bedrohung irgendwie unterschätzt oder zu naiv betrachtet?
Naiv betrachtet, werde ich ja sagen. Es ist, aber ich glaube, nach dem IS wurde klar, wie schwierig die Situation ist, dass man einfach das ernst nimmt. Ja, es gibt auch diese Forschung, die ich gemacht habe und das Buch von Großbritannien, Und es ging um die Scharia-Räte dort, oder? Mhm. Weil sie haben Scharia. Und es ging, um ehrlich zu sagen, in meiner Forschung, es ging um die Frage, wie beeinflusst diese Scharia-Räte die Rechte von muslimischen britischen Frauen, oder? Und dann erst dann war es mir klar, wie die politischen Islam eine wichtige Rolle gespielt hat. Und die Art und Weise, wie in Großbritannien, es gibt verschiedene Gründe, warum die Großbritannien einfach solche Gruppierungen, weil es gibt verschiedene Formen von politischen Islam. Es gibt die fundamentalistische Gruppierung wie Salafismus zum Beispiel oder Diobandi in südasiatischen Kontext, und das ist eher herrschend in Großbritannien. Und dann die politischen Islam wie Muslimbruderschaft und die Jamaat al-Islamiyya, das ist auch südasiatisch Kontext, auch in Großbritannien sehr relevant. Mhm. Aber die Art und Weise ist, dass Großbritannien war sehr liberal und sehr offen. Und die Kirche hat eine große Rolle auch dort. Und alle Rechte, die man einfach die Kirche gegeben hat, erweitert man das auch zu anderen Glaubensgruppen. Und das Problem, man ging mit dieser Gruppierungen als religiöse Zivilgesellschaft, Faith Groups. Man hat gedacht, das sind Faith Groups, auch in Schweden und anderen. Das sind Faith Groups, das sind die muslimische Zivilgesellschaft.
Mhm. Dabei waren es politische Gruppierungen.
Die waren sehr ideologisch, wie sagt man, sehr ideologisch geprägt, aber fundamentalistisch. Mhm. Das ist die meisten Muslimen während dieser Zeit teilten diese fundamentalistische Leseart von Religion nicht. Und dadurch, dass man ihnen die Rechte gegeben hat, Schulen und einfach mehr und mehr einfach Macht in ihre eigene Gemeinschaft gegeben, haben sie mehr Einfluss auf verschiedene Sachen. Und das Wichtigste ist die Ausbildung. Also ja, es gab Naivität, aber es gab auch diese the politics of difference. Es ging nicht, also heute, wir hören die Nachrichten, was jetzt von den Ausruhen in Großbritannien. Und das ist schrecklich jetzt, dass die Rechtsaußen Gewalt einfach üben. Aber es ist nicht überraschend, weil die Politik, die man seit mehr als 50 Jahren geführt hat, ging es nicht, dass wir kommen zusammen als Gemeinschaft, vereint in unserer Unterschiede, aber vereint. Es ging um die andere Seite. Es ist, wir sind, it's about the politics of difference. Wir sind unterschieden aufgrund unserer Unterschiede. Mhm. I don't know if it makes sense the way I'm trying to explain.
Die Gesellschaft in verschiedene Gruppen einteilt und die leben dann quasi separat und haben ihre eigenen Gerichte und so weiter. Und es gab ja solche Vorschläge auch für die Schweiz, dass man Rechtspluralismus einführt und eben auch so Scharia-Recht eigentlich.
Und es waren viele von uns, die auch mit muslimischem Hintergrund wie ich, die einfach Nein gesagt hat, oder? Mhm. Eine klare Position dagegen, weil wie es geht um religiöse Gesetze hier. Und die mit allem Respekt, die gehören zu Mittelalter und haben eine andere Wahrnehmung bezüglich auf die Rechte der Frauen. Und heute gilt das nicht. Und wir haben hier Rechte, die die Menschenrechte von Frauen garantieren.
Aber jetzt hat man das nicht besonders auch in Deutschland falsch gemacht, dass man gesagt hat, diese Leute sind die Zivilgesellschaft, dabei waren einige von ihnen politischer Islam und man hat sie dann auch noch mit Steuergeldern ausgerüstet, damit sie eigentlich ihren politischen Islam weiterverfolgen können. Das ist ja eigentlich das Gegenteil von Integration.
Das ist genau auch, was in Großbritannien passiert.
Und in der Schweiz?
Nein, ich glaube, in der Schweiz bin ich nicht... Ich bin nicht sicher, dass wir diese Politik gemacht haben. Etwas Wichtiges, und das habe ich auch durch Interviews, die ich hier gemacht habe, gemerkt. In Großbritannien waren die es gab viele Migranten wegen Commonwealth, oder? Mhm. Also Menschen, die aus Pakistan und Indien oder Bangladesch, die kamen nach England. Die Behörden wollten, dass sie auch soziale Netzwerk haben und die schickten sie alle in die gleichen Orten. Das ist problematisch.
Genau, Ghettobildung.
Ja. Da gibt es Parallelgesellschaften.
Das hat zu ghettoisieren. Und Segregation ist eine Tatsache heute in Großbritannien. Und es gibt viele Berichte, die darüber auch gesprochen oder diskutiert und auch die problematisch beleuchtet, auch von Seite von der Regierung. In der Schweiz, nein, das ist nicht der Fall. Und man merkt auch, wenn man mit der Integrationsbeauftragte fragt, sie sagen, sie machen es das bewusst, sie wollen keine Ghettos. Selbstverständlich gibt es Orte, wo wahrscheinlich in einem Ort gibt es 20 oder 30 Nationalitäten, aber es ist nicht eine Nationalität, es macht einen Unterschied.
Aber in der Schweiz zieht der Staat Gelder ein für die Kirche, oder? Als Reformierter und als Katholischer muss ich mich aktiv damit bemühen, dass der Staat nicht Gelder einzieht. Josef, du bist aktives CVP-Mitglied, stolzes.
Also inzwischen, ja.
Mitte. Genau, aber ja. Du schreibst immer noch, du seist CVP-Mitglied okay, auf der Website.
Okay.
Also ist dir das wichtig, oder?
Ja, also ich war viele Jahre sehr aktiv natürlich, knapp 15 Jahre im Kantonsrat, 13 Jahre im Gemeindeparlament in Dittikon. Ich habe mich dann entschlossen, ein bisschen kürzer zu treten, auch mehr Zeit für die Familie zu haben, aber die Politik interessiert mich immer noch wahnsinnig und ich habe
Was bedeutet dir denn das C, das Christliche?
Ja, am Schluss, glaube ich, ist es die Wertehaltung oder der Mensch, der im Fokus steht. In vielen Sachen bin ich sehr, vielleicht auch durch mein Studium, also sehr liberal geprägt. Und trotzdem bin ich überzeugt, dass es einen gewissen Ausgleich braucht, dass es Leute gibt, die weniger auf der Sonnenseite des Lebens stehen und die Unterstützung benötigen, dass wir den sozialen Frieden wahren können. Aber ich bin mir auch bewusst, ohne eine Leistungsbereitschaft und den Wettbewerb funktioniert unser hoher Lebensstandard nie und nimmer. Das wäre nicht finanzierbar. Und ich finde, die Mitte verkörpert das gut, dass sie eben wirklich beide Seiten trägt und sagt, ja, eine bürgerliche, freiheitliche Politik ist uns wichtig, aber Menschen, die im Leben zu kurz gekommen sind, gehören auch zu unserer Gesellschaft und sie haben auch ein Anrecht auf eine Unterstützung. Das gefällt mir eigentlich sehr gut in der Mitte und entsprechend fühle ich mich auch in dieser Partei immer sehr wohl, weil ich spüre, dass viele andere Menschen in dieser Partei ähnlich denken und ähnlich eingestellt sind. Ja.
Aber du bist schon eher am rechten Flügel.
Ich war immer am rechten Flügel. Das ist
was heißt so. Das?
Ja, ich bin sehr bürgerlich, oder? Und ich musste auch in der Partei auch kämpfen für meine Positionen. Aber das gehört auch dazu, dass man kämpft für seine Positionen. Das ist ja das Schöne in der Schweiz, oder? Dass wir unsere Meinung sagen dürfen, dass man das ausdiskutiert und dann Lösungen findet. Und das hat mir eigentlich in der Mitte auch immer sehr gut gefallen, oder? Dass man eine sehr offene Diskussionskultur hat. Ja, und dann manchmal unterliegt man. Und dann sagt man halt, jetzt bin ich unterlegen und das akzeptiere ich. Aber kämpft in anderen Sachen wieder weiter für seine Anliegen. Und also mir hat das immer sehr viel Freude gemacht und macht das jetzt. Ja. Immer noch viel Freude, ja.
Findest du nicht, dass die Mitte sich zu stark nach links anbietet?
Ja, eben, ich bin rechts der Mitte, das ist ohne Zweifel so. Natürlich hätte ich auf eine Art natürlich lieber, wenn alle in unserer Partei so politisieren würden wie ich. Aber ich glaube, gute Lösungen gibt es ja auch aus dem Dialog und es motiviert mich umso mehr, dass meine Stimme gefragt ist in der Mitte, ja.
Du hast ja vorhin erwähnt, dass früher es üblich war, dass die Protestanten den protestantischen Firmen Aufträge gegeben haben und die katholischen den katholischen und dass sich diese Unterschiede eigentlich verflüchtigt haben oder im Alltag eigentlich keine Rolle gespielt haben. Jetzt mit Blick auf den Islam, Denkst du oder denkt ihr, dass der Islam einen ähnlichen Säkularisierungsprozess durchmachen wird wie das Christentum?
Es ist eine schwierige Frage, oder? Ich glaube, das Problem ist ja eigentlich nicht die Religion oder die Konfession. Es ist eigentlich, wenn es radikal wird, wenn es fundamentalistisch wird, dann wird es ein Problem. Also ich meine, ich habe extrem viele Mitarbeiter aus vielen Teilen der Welt und sehr viele mit muslimischem Hintergrund. Und also in 99,9% ist das absolut kein Problem. Ich habe auch kein Problem, wenn ein Mitarbeiter sagt, ich mache Ramadan, dann finde ich eine Lösung, oder? Aber die Frage ist, wie geht man miteinander um, oder? Nimmt man gegenseitig Rücksicht aufeinander und dann ist es doch kein Problem. Aber ja, wenn wir in Tendenzen kommen, wo es fundamental radikal wird, dann wird es ohne Zweifel gefährlich. Und ja, wir erleben es jetzt rundherum, oder? Dass da gewisse Konfliktherde aufbrechen und dann fragt man sich manchmal schon auch, ich meine, wir haben einen extrem hohen Ausländeranteil im Vergleich zu vielen Staaten rund um uns herum. Besteht auch eine gewisse Gefahr in der Schweiz und ich denke, das muss man im Auge behalten. Ja. Und ich glaube, ein Lösungswort ist schon die gute Durchmischung, oder?
Ja, die gute Durchmischung.
Also ich meine, ich bin auch in Dittikon aufgewachsen, das war schon in meiner Kindheit eine Stadt mit einem sehr hohen Ausländeranteil. Am Anfang waren es die Italiener, dann die Ex-Jugoslawen, Spanier, Portugiesen. Aber ich habe Dittikon eigentlich immer als sehr friedlich erlebt. Und der Hauptgrund war wahrscheinlich tatsächlich, dass keine Nation irgendwie Überhand hatte, dass man gezwungen war, dass man sich gegenseitig anpassen muss und Rücksicht aufeinander nehmen muss. Und dort liegt wahrscheinlich schon ein Schlüssel oder zum Erfolg, dass wir hoffentlich auch in Zukunft friedlich miteinander zusammenleben können.
Die Schule muss auch eine wichtige, spielt auch eine wichtige Rolle auch bei uns hier in der Schweiz, weil die bringt auch die Menschen hier. Und die Kinder fühlen sich einfach durch dieses Schulsystem verbunden, hoffentlich. Aber mit Radikalisierung potenziell und Fundamentalismus muss man das ernst als ein Problem, die wir einfach gemeinsam lösen müssen. Und das heißt, wir müssen auch aufpassen. Es gab auch die Möglichkeit, dass man auch bestimmte Organisationen anerkennt, oder? Die Frage von mich ist nicht, dass ich einfach pauschal das ablehne. Es ist die Frage für mich, was heißt das? Was sind die Konsequenzen für solchen Schritte? Heißt das, dass diese Organisationen werden die Aufgabe übernehmen, religiöse Lehrkunde zu entwickeln? Mhm. Ich möchte gern, dass diese Aufgabe eher pädagogisch und sauber gemacht wurde. Und das heißt aus meiner Sicht, und hier kommt das Problem, es ist aus meiner Sicht, das ist die Aufgabe vom Staat, aber auch Universitäten, oder? Und dann kommt die Frage, aber warum dürfen die anderen religiöse Gemeinschaften das kontrollieren oder machen? Und ich suche eine Lösung, die eher fair für alle sein, aber gleichzeitig die auch diese Radikalisierung Möglichkeiten durch religiöser Unterricht einfach, dass wir Lösungen dafür haben, ohne das zu unterschätzen. Mhm. Macht das Sinn? Ich weiß nicht.
Ja. Und du setzt dich ja auch sehr stark für einen humanistischen Islam ein. Du bist auch in einer liberalen Moschee in Berlin involviert?
Man kann mich als Pop-up-Imamen nennen. Und das heißt, ich bin oft eingeladen als Imamen, oder? Und das habe ich in Berlin, das habe ich in Cape Town, das habe ich in Oxford, das habe ich in London, das habe ich hier auch gemacht. Und hoffentlich, gerade jetzt in Beirut, in einem Programm hat mich einer gefragt, wann man dich hier einladest in Beirut oder in arabischen Land, machst du das? Und ich habe lad mich an. So, you will see, I'll come. Aber die Frage ist, ich setze mich, es ist, schau mal, Islam is what you make of it. Und Islam hat ist eine schöne Tradition mit verschiedenen Traditionen. Es gibt nicht der Islam, oder? Das ist wichtig, dass man das auch versteht. Und es gibt viele Interpretationen. Und Sie stehen auf den Rechte, ich stehe wahrscheinlich auf der Linke, oder? Bezüglich auf die Art und Weise, wie ich meine Religion interpretiere. Und versuche ich auch eine Art von Interpretation, die auch meine Würde respektiert, weil ich will auch in die Moschee beten, im großen Hall mit den Männern. Und ich sehe kein Problem damit. Und es gibt Moscheen, die das machen, oder? Und es ist nur eine Frage der Zeit. Und ich sage immer, ich respektiere alle Richtungen. Ich habe auch gute Freunde, die wollen nicht in der großen Halle mit Männern beten. Okay, your problem, not mine. Das ist your choice. Aber gleichzeitig möchte ich gern auch diese Moschee aufbauen. Und hoffentlich, es gibt diese Moschee in verschiedenen Ländern, in Berlin. Aber es gibt auch eine liberale Moschee, auch in Deutschland, nicht nur in Berlin. Es gibt auch verschiedene. Und es gibt auch eine hier in Zürich.
Ja? Wo denn?
Doch. Mit Kamel Atikzuk. Er ist ein Imam und der ist eine gemischte Moschee. Er macht wunderbare Arbeit. Er ist Schweizer mit türkischen Wurzeln, jung. Es ist die Zukunft. Ich bin zuversichtlich bezüglich auf die Entwicklung von Menschen, die hier aufwachsen.
Entschuldigung. Wie viel glaubst du, dass die Bildung auch mithilft, dass sich Leute weniger radikalisieren lassen? Ist das auch eine wichtige Aufgabe, dass es uns gelingt hat?
Die Bildung und die Bildung auch über die eigene Religion. Weil sehr oft, genau wie postmoderne und postkoloniale Paradigma durch ein Nadelloch ein Thema diskutieren, werde ich sagen, die Fundamentalismus und politischen Islam, die sehen den Islam durch dieses Nadelloch. Und erst wenn man wirklich genaue Informationen über die eigene Religion kennt, kann man solche Tendenzen und die reduzierte Argumente von Fundamentalismus auch abwehren. Und ich gebe Ihnen ein Beispiel bezüglich auf Antisemitismus. Im Koran, wenn man auch schaut, gibt es drei Diskurse über die Juden. Die letzte ist sehr feindselig, werde ich eher sagen. Aber die erste ist sehr offen und tolerant. Die Frage, auf welchen Seiten schauen wir und wir müssen auch verstehen den Kontext, weil das ist sehr historisch bedingt. Und Menschen, die eher aufgewachsen, sehr verwurzelt in ihrer eigenen Kultur, die verstehen ihre eigene Religion, ich bin eher der Meinung, sind Resistenz. Weil genau wie ein Imam, den ich einfach das war in Cape Town, getroffen habe. Und ich habe gedacht am Anfang, dass er, als wir uns getroffen haben, ich habe meine Hand nicht gegeben, er hat seine Hand nicht gegeben. Und dann nach 2 Stunden Interview mit ihm, es ging um Frauenrechte, aber es ging auch um Frauenrechte in der muslimischen Gemeinschaften in Südafrika. Und dann am Ende habe ich ihm so angeschaut und gesagt, warum hast du meine Hand nicht? Und er hat gesagt, ich habe gedacht, du willst das nicht. und er ging er studierte auch in Saudi-Arabien, oder? Und er hat gesagt, er kommt auf Malai, er hat einfach diesen Malai-Hintergrund, hat gesagt, bevor er nach Saudi-Arabien ging, hat er einen wirklich fundierten Hintergrund über religiöse Studies. Und das hat ihm auch geholfen, dieser Fundamentalismus von Saudi-Arabien, Salafismus, so widerstehen. Und auch, dass man auch die Religionen in einem historischen Kontext auch versteht. Es heißt nicht, dass man einfach die Spiritualität, ich liebe meine Spiritualität, ich schätze diese Spiritualität, aber ich bin auch sehr kritisch in der Art und Weise, wie ich mit der Religion umgehe. Und es ist diese kritische Art, die auch die historischen Gründe, die auch den Kontext, die auch die widersprüchliche auch Geschichten und Diskursen in unseren religiösen Texten, die müssen wir auch lernen. Und nicht, dass man, sobald man ein Wort sagt über eine Religion, dann ist man einfach wütend und dann machen wir ein großes Theater.
Also kritisches Denken und
das war
auch Toleranz letztlich.
Ist basiert auf das, oder?
Genau. Das ist der Schlüssel.
Ja, mit der Toleranz ist halt dann immer eben der Punkt wieder, bis wie weit darf die Toleranz gehen, oder? Ich glaube, wichtig ist dann auf der Gegenseite schon auch, dass wir sagen, wir haben ein gültiges Rechtssystem, das wurde von unserer Bevölkerung so abgelehnt. Ja. Und wer damit nicht einverstanden hat, hat demokratische Möglichkeiten mitzubestimmen. Natürlich, das setzt die Staatsbürgerschaft voraus, aber auch das ist möglich, dass man die erwerben kann. Und das ist der Weg, wie man etwas ändern kann und nicht, indem man andere Wege wählt. Aber das betrifft ja nicht nur die Religion. Es regt mich zum Teil auch in anderen Bereichen auf, dass man das Gefühl hat, man müsse für alles protestieren gehen in der Schweiz. Dabei gibt es so viele demokratische Mitbestimmungsmöglichkeiten.
Die man das auch.
Ja. Mhm. Woran denkst du jetzt?
Ja, die ganze Klimabewegung, oder? Mhm. Also ich denke, im Kanton Zürich kann jeder Bürger, oder, kann eine Einzelinitiative einreichen. Der kann vor dem Kantonsrat das begründen, es wird darüber abgestimmt. Der Aufwand ist wirklich minimal. Es gibt so viele demokratische Möglichkeiten, wie man seine Stimme Gehör schaffen kann. Aber man muss halt Mehrheiten gewinnen dafür, oder? Mhm. Und das ärgert mich, wenn so Protestbewegungen so tun, als wäre ihre Meinung mehrheitsfähig. Ja? Dann sollen sie eine Initiative einreichen und dann sehen wir, ob es eine Mehrheit gibt oder nicht.
Ich denke auch, dass die demokratischen Rechte letztlich einen Beitrag leisten gegen Radikalisierung.
Ja.
Da bin ich eigentlich auch fest davon überzeugt, dass unzufriedene Leute haben ihr Ventil, oder? Wie sie ihre Meinung äußern können. Und hoffentlich ist dann jeder so schlau und akzeptiert auch, wenn die Mehrheit eine andere Meinung hat.
Ja.
Gut. Ich denke, das ist ein gutes Schlusswort.
Danke.
Ilham Anea, Josef Wiederkehr. Vielen Dank für dieses spannende Gespräch.
Danke vielmals für die Einladung.
Ja, wir danken auch für die Einladung und den Austausch. Ja.
Das war Macher und Denker, eine Gesprächsreihe des Schweizer Monats, des Mediums für Macher und Denker. Weitere Informationen finden Sie unter schweizermonat.ch.